Eine ganz kurze Anmoderation, eine ganz kurze Abmoderation, weil die Geschichte, die ihr jetzt gleich hört, so fesselnd ist und ich den ganzen Zeitraum wirklich, wirklich ausgekauft habe. Petra, mit 8 Jahren den ersten Vollrausch, Zigaretten, Drogen und dann begegnet sie Jesus. Und wie das passiert, so herzerwärmend, wenn irgendein Lektor vom Buchverlag zuschauen sollte, holt euch die Adresse von mir. Und jetzt Film ab mit Petra. Thomas sagte zu mir, als er hier war, lade meine Frau ein.
Wie nett.
Lade meine Frau ein. Und als wir dann, als ich dann in der Lesung war, in der Veranstaltung, dann sagte er, wies er mich nochmal drauf hin. Und er weiß ja, dass ich immer gerne Geschichten höre und auf Leute zugehe oder auch suche. Deshalb ganz herzlichen Dank, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
Super gern. Du, und ich steige immer gleich voll ein.
Okay.
Es ist ja oft so, dass mir Leute dann ganz so ganz komprimiert was schreiben, ne? Und so war es ja bei dir auch, ganz komprimiert. Und da stand als erster Satz, ich zitiere jetzt ganz, ganz aus dem Freien raus, Papa Alkoholiker und traumatisierte Kindheit. Ich warf den Medizinball zu dir
rüber. Ja, es ist halt tatsächlich so, ich kannte das ja nicht anders, weil meine Familie war erstmal so die einzige, die ich kannte, und meinen Vater habe ich tatsächlich nur betrunken erlebt, von klein auf, und auch sehr gewalttätig. Und meine Mutter, das ist ja die Nachkriegsgeneration, ne? Die sind in den 40ern geboren, meine Eltern. Und meine Mutter ist ohne leibliche Mutter aufgewachsen und es war eine fürchterliche Kindheit, die sie selber gehabt hat. Ist richtig schlimm traumatisiert, das sehe ich heute. Aber dementsprechend war meine Kindheit halt auch sehr gefärbt davon. Von viel Traurigkeit und Druck und Hilflosigkeit und Überforderung. Genau, also das, wenn ich an meine Kindheit denke oder auch Kinderfotos von mir sehe, manchmal denke ich, boah, was war ich für ein trauriges Kind.
Also tatsächlich, dass du nicht gelacht hast, sondern einfach da saßest und...
Ja, ich war wie abgestellt, glaube ich. Also so, ich kann mich an kaum schöne Kindheitserlebnisse erinnern, ehrlich gesagt.
Bist du das einzige Kind?
Ich bin das einzige Kind, habe mir immer sehr Geschwister gewünscht, weil ich habe mich immer einsam gefühlt. Und mein Vater eben, der war so aggressiv, der hat viel geschrien, der hat meine Mutter auch geschlagen. Und also es war schon wirklich viel.
Wenn du so deine Augen zumachst und nach hinten reißt, dann ist das alles noch da, oder?
Ja, das ist alles noch da und das ist auch, man nimmt es ja mit ins Leben, gerade die Kindheitserfahrungen. Ich bin in der Teenagerzeit, also meine Mutter hat sich schließlich von ihm getrennt, da war ich dann aber schon Teenager. Und da habe ich gedacht, jetzt wird alles gut, aber dann wurde es noch schlimmer.
Hast du darauf gehofft, dass deine Mama endlich geht?
Ja.
Und für dich war auch klar, nee, nicht Papa, sondern...
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber... Durch die ganze Überforderung meiner Mutter hat die mich dann völlig verloren. Also da war ich dann praktisch ganz auf mich selbst gestellt. Mein Vater war zwar immer besoffen, aber der hat schon drauf geachtet, dass ich pünktlich zu Hause bin und mit wem ich weggehe und so. Und bei meiner Mutter war das alles nicht mehr. Und ich bin dann auch relativ jung, habe ich schon getrunken, also das stand ja bei uns zu Hause rum, ne? Ich glaube, ich war mit 8 Jahren das erste Mal betrunken, dass ich mich erinnern kann.
Also andere Kids gehen an, die suchen die Süßigkeiten und du bist an die Flasche.
Ja, es war so ein Mokka-Likör, kann ich mich noch dran erinnern. Und dann war mir so schlecht, dass ich mich nur übergeben habe. Aber es hat niemand gemerkt, was wirklich los ist, so, ne? Und habe dann auch eben sehr früh angefangen mit Zigarettenrauchen und mit Drogen, so, ne? Ich habe viel gekifft und am Wochenende war ich fast immer betrunken.
Das hat niemand interessiert?
Nee, niemanden. Und es sind viele Dinge auch passiert, weil ich so schutzlos war, ne? Eben weil sich niemand interessiert hat, weil meine Eltern mit sich selber beschäftigt waren und meine Mutter nachher auch, die war einfach total überfordert. Aber ich habe es trotzdem geschafft, einen Abschluss zu machen, also einen Schulabschluss zu machen. Ich hatte sehr gute Lehrer. Ich hatte einen sehr guten Klassenlehrer, der sich sehr um mich bemüht hat, der uns zu Hause besucht hat auch. Und das hat mein Leben schon aufgehellt. Einfach mal zu realisieren, da interessiert sich ein Erwachsener für mich. Ne? So.
Und, das war ja was völlig Unbekanntes.
Genau, ja. Und ja, ich habe das tatsächlich hingekriegt, dann Abschluss zu machen. Und ich hatte immer den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, interessanterweise. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, gibt's da irgendwas, was ich to redeem, wie sagt man das auf Deutsch?
Andere erlösen?
Ja, auch sich selber helfen? Zu erlösen oder irgendwo da nochmal zurückzugehen, was wieder gut zu machen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe sehr gerne auch mit Kindern gearbeitet, ne, habe da mal ein Praktikum gemacht im Kindergarten, das lag mir einfach.
Hast du dir die Schuld gegeben, dass deine Eltern so sind?
Ja, ja. Es war tatsächlich auch so, dass ich das als Kind, also da war ich in der Grundschule, da habe ich das von Freunden meiner Eltern gehört, pass gut auf deine Mama auf. Und diese Last, die hatte ich mein Leben lang.
Also da ist ein Mädchen in der Grundschule und hört von jemand Erwachsenen, pass gut auf deine Mama auf. Das tritt ja was los. Das ist ja unglaublich.
Ja, ja. Ja.
Nicht nur, dass sie gar nicht auf sich aufgepasst haben wollte, sie hat sich ja nicht mal um dich gekümmert,
ja.
Der du aufpassen
genau.
Solltest.
Ja, und ich war total überfordert.
Ja.
Außer auf Breitseite, ne? Genau, ja. Aber dann habe ich mit 17 habe ich Christen kennengelernt.
Wie?
Auf einer Geburtstagsfeier von einem Ex-Freund. Der,
das ist immer interessant, wie man dann die Leute absolut, kennenlernt, oder?
Absolut. Und der hatte in der Zwischenzeit zu Jesus gefunden und hatte dann natürlich in seinem Bekanntenkreis auch andere Christen, so junge Christen. Und wir saßen dann zusammen in so einem Garten, haben Geburtstag gefeiert. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mein Leben hat sich wirklich geändert. Ich sage, ja, ich merke schon irgendwie, ne? Es ist jetzt nicht mehr mit Trinken und Rauchen und all sowas. Und dann haben die mir von Jesus erzählt. Also da, das war ganz locker, so in dem Garten. Ne?
War das für dich Premiere, von Jesus zu hören? Oder hat das vorher schon irgendwie mal ab und zu Kindergebet oder?
Nee, ich bin konfirmiert worden tatsächlich. Mit dem Konfirmationsspruch, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das hat mir aber bis dahin, war das halt ein Spruch. Aber da in dem Garten, da ist, als hätte Gott eine Lampe angemacht.
Ach.
Das war richtig irgendwie, wo ich dachte, oh, wenn es einen Gott gibt, dann also hat das Leben auch noch mehr Sinn, als ich so denke. Also wenn es wirklich einen Gott gibt, das muss ja. Also das ist ja revolutionär.
Da klingelt ja das Telefon.
Ja, hallo.
Wenn es
ja
tatsächlich Gott gibt.
Das ist nicht
und es
meins.
Gibt ich. Man meldet sich zu Wort und sagt, hey Freunde, hier.
Ja, genau. Und dann haben die auch gesagt, ja, also ne, das musst du natürlich erleben, um das glauben zu können. Vielleicht können wir für dich beten, dass Gott sich dir irgendwie zeigt. Da habe ich gedacht, wie jetzt hier so laut im Garten? Und dann,
nicht in der Kirche?
Nicht in der Kirche, genau. Und dann haben die gemeint, nee, also, ne, wenn du möchtest. Und dann haben die gebetet, ganz einfaches Gebet, einfach gebetet. Also, Herr, danke für die Zeit jetzt hier mit Petra und zeig dich ihr doch bitte, dass du lebst. Und so bin ich dann nach Hause gefahren und das war so irre. Ich habe gedacht, ja, also, da ist mir jetzt Jesus selber begegnet. So ein Gefühl hatte ich, ne? Und das hat mich total beschäftigt. Dann habe ich mir eine Bibel besorgt, habe angefangen, in der Bibel zu lesen, vor allen Dingen im Neuen Testament. Die haben mir dann nachher auch noch mich versorgt mit Material und so, ne? Und es hat tatsächlich so ein halbes Jahr gedauert. Ich habe mich da sehr mit auseinandergesetzt.
Bibel lesend?
Mhm. Bibel lesend, Bücher lesend, betend auch. Ich hatte immer fürchterliche Angst im Dunkeln und vor dem Alleinesein auch. Ne? Ich habe immer Fratzen gesehen, ich hatte Albträume. Und ich dachte, oh, wenn Gott mir das nur wegnehmen kann, dann geht's mir ja schon besser. Und dann hatte ich in der Zeit, ich habe in der Zeit noch Drogen genommen. Ne? Ich habe da einen LSD-Trip geworfen und war alleine zu Hause. Meine Mutter war weg und ich hatte so einen Horrortrip. Das war fürchterlich. Und dann habe ich mich erinnert, also wenn es Gott gibt, dann muss er mir doch helfen können. Und dann habe ich gesagt, Jesus, Jesus, bitte hilf mir. Und dann bin ich tatsächlich durch die Nacht gekommen. Und bin dann in Kürze, habe ich dann eine von denen besucht, die da mit im Garten waren. Und wir haben da eine kleine Freundschaft angefangen und habe dann gesagt, also wenn es Gott gibt, dann will ich den kennenlernen. Richtig jetzt so, ne? Und dann haben wir gebetet und ja, ich wusste einfach, Jesus lebt und er hat Interesse an mir, so.
Das war ohne Erscheinung, das war ohne Stimme, ohne eine Stimme. Es war einfach dieses Empfinden. Mhm. Da ist Gott real.
Genau, genau.
Und er liebt mich und...
Genau. Und das war alles, was erstmal zählte. Ne? Ich habe einfach so einen inneren Frieden gehabt und wusste, ich bin nicht mehr allein, nie mehr. Also das ist, ja.
Das war ja komplett gegensätzlich zu dem, was du bisher empfunden und gelebt hast.
Mhm, genau, ja.
Konntest du das beschreiben damals?
Beschreiben konnte ich das nur, dass ich eine innere Gewissheit habe, dass Jesus lebt und dass er mich kennt. Immer schon kannte und was ich gesagt habe, halt, dass ich bin nie mehr allein. Nie mehr. Gott ist da. Also das war einfach nur ein Gefühl, ne?
Der nie betrunken und gewalttätig ist.
Mhm. Und der nicht unberechenbar ist.
Mhm.
Der sich nicht verändert, der
Interesse
zu seinem
hat.
Wort steht und der hat Interesse an
Also ich
mehr.
Vergleiche jetzt mit deinen Eltern.
Ja,
ne?
Genau, genau, ja. Und der Ausschau nach mir gehalten hat, ne? Der mich nicht hat, es hätte alles noch viel schlimmer werden können, sondern der mir nachgegangen ist und ja, genau. Und das ist nie weggegangen, dieses Gefühl. Aber natürlich waren nicht alle Probleme weg. So, ne? Und ich bin dann weiter auch eben zu dieser, das war eine christliche Gemeinschaft von jungen Leuten, die samstags abends ihren Gottesdienst hatten und da bin ich auch dann hin, auch regelmäßiger hin und habe da dann auch Beziehung und Freundschaft gesucht, habe teilgenommen dann an so Aktivitäten, die die hatten, ne? Die waren sehr aktiv eben in verschiedenen Sachen. Die haben Straßeneinsätze gemacht oder die haben so Gottesdienste gemacht und Leute eingeladen. Ne? Die hatten eine Arbeit mit Drogenabhängigen und so, ne? Und die hatten Wohngemeinschaften, die gerade entstanden. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich nur mit denen leben könnte, ne? Wenn ich nur, das wäre richtig cool. Und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, das war so ungefähr ein Jahr danach, da war ich gerade 18, da wurde ein Zimmer frei in so einer Wohngemeinschaft und dann hat mich jemand angesprochen und gesagt, also wenn du möchtest, kannst du gerne da einziehen. Und dann bin ich also fast postwendend, ich bin zu meiner Mutter, habe gesagt, ich ziehe aus, da und dahin und ja.
Alles klar, mach mal.
Genau, und das war jetzt kein Problem, ne? So, ja. Genau, und da habe ich zum ersten Mal wirklich Familie und Gemeinschaft erlebt. Das muss ich wirklich sagen. So, ne? Wir haben alles gemeinsam gemacht. Ich habe da kochen gelernt, weil jeder mal gekocht hat, so, ne? Und habe meine Ausbildung weitergemacht zur Erzieherin. Habe dann angefangen, wir hatten auch so eine Kinderarbeit und habe dann damit gearbeitet.
Liebt das die Liebe zu den Kindern?
Total. Ja, total. Also es ist vielleicht auch eine Gabe. Ich habe oft das Gefühl, ich kann mich so hineinempfinden in Kinder, in Kinderherzen so, ne? Das hatte ich schon sehr früh und das hat sich irgendwie auch intensiviert, ne? Und dann, während dieser Zeit noch, hat mich dann mal jemand gefragt, sagte, also nur so, wir sind irgendwie zu Fuß unterwegs gegangen, dann sagt er, sag mal, Jetzt bist du so 18, bist mit der Ausbildung mal fertig. Was hast du denn mal vor, so im Leben? Was möchtest du denn gerne mal, was passiert oder so? Und dann habe ich postwendend zu denen gesagt, ich möchte anderen Kindern, also ich möchte Kindern ein Zuhause geben, die keines haben. Dann hat er mich angeguckt, wie kommst du denn darauf?
Du hast mich doch gefragt.
Ja, das war einfach so, so stark in meinem Herzen, ne? Ja. Genau. Und in der Zeit haben wir, da ist man ja noch nicht so rumgeflogen, das war in den 80ern, ne? Da war nicht so freiwilliges Jahr hier und wir reisen mal dahin. Da gab es einen Dia-Vortrag noch mit den Dias. So, ne?
Ich weiß, wovon du sprichst.
Wir sind ja die gleiche Generation. Über Kinder.
Falschrum und
genau.
Quer.
Genau. Und dann nochmal zurück und klemmt. Genau. Gab es einen Dia-Vortrag über eine Arbeit in Ägypten, in Kairo, auf einem Müllberg. Arbeit mit Kindern da. Und dachte ich, boah, sowas gibt es, so eine Armut gibt es auf der Welt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ne? Ich bin ja in der Kleinstadt da groß geworden und da habe ich gedacht, boah, wenn ich dahin könnte, ne, das wäre nochmal mein Lebenstraum. Und habe dann, nach meiner Ausbildung habe ich dann gedacht, nee, ich muss Vollzeit-Missionarin werden. Ich muss irgendwie gucken, dass ich ins Ausland komme. Und habe dann so eine Art Jüngerschaftsschule gemacht, die auch in der Gemeinschaft angeboten war. Und in diesem Rahmen haben wir einen Auslandseinsatz auf die Philippinen und nach China gemacht. Und auf den Philippinen haben wir uns eine Arbeit von Jugend mit einer Mission angeschaut. Und die hatten, wir haben da nur so eine Tour gemacht. Die haben uns nur gezeigt, was die so für einen Dienst haben. Und die haben uns in ein Haus geführt für Straßenkinder. Das war geleitet von einer Amerikanerin. Und die hatte ganz viele Kinder aufgenommen, hat mit denen zusammengelebt. Und die hat halt gesagt, naja, ich bin Mutter, ich bin Putzfrau, ich bin Lehrerin, ich bin Erzieherin, ich bin Papa, ich bin alles für die Kinder. Ich brauche dringend Hilfe, ne? Das, also, wenn jemand kommen möchte, also bitte bewirb dich und komm. Und das, habe ich gedacht, genau.
Das fiel auch fruchtbar am Boden.
Genau, wo ist das Antragsformular, ja, so, genau. Ne? Hat mir das gleich mitgenommen und habe mich dann tatsächlich da beworben. Und aber gedacht, ich gehe erstmal nur für 3 Monate. Und damals war ja auch noch kein E-Mail und so, Internet. Hab ich damit Brief, ne, handgeschriebener Brief auf die Philippinen. Das dauerte Wochen, dann kam eine Antwort zurück und so.
Wochen.
Genau, lange Geschichte kurz. Die haben gesagt, ja, komm und so, ne, für 3 Monate. Und dann bin ich dahin geflogen. Das erste Mal so weit geflogen, ich mit so einem kleinen geschenkten roten Köfferchen irgendwo in die weite Welt. Also heute denke ich, weil ich bin gar nicht so ein mutiger Typ, bin ich gar nicht. Und ich bin eigentlich völlig desorientiert auch. Also ich finde mich nicht gut zurecht. Aber ich hatte so eine Zuversicht, dass das richtig ist, bin ich da ans andere Ende der Welt. Kam da an und dann haben die mir gesagt, am Flughafen, nee, wieso, das Straßenkinderhaus hat zugemacht.
Ach.
Ich dachte, oh, das darf jetzt nicht wahr sein. Oh, was mache ich denn jetzt? Ne? Und ich konnte auch nicht gut Englisch und so. Naja, aber auch da lange Geschichte kurz. Die haben so gesehen, dass ich wirklich gern mit Kindern arbeiten möchte, haben mir dann Platz verschafft in einem Waisenhaus von Mutter Teresa in einem der größten Slumgebiete in Manila. Und da bin ich dann immer hingezockelt. Ne? Ich konnte die Sprache nicht, aber ich bin morgens los und abends kam ich wieder zurück. Dann haben die mich schon ausgelacht da und gesagt, naja, eines Tages kommst du mit so einer Kutte wieder, ne, und wirst auch Nonne. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Ne? Also es ist zumindest ein sinnvoller Dienst. So, ne? Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich kann wirklich was bewirken.
Hattest du keine Abneigung gegenüber den Kids, die ja, wir reden ja hier von Slums. Mhm. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Kids, die mit Ghetto-Kleidung in Frankfurt rumhängen. Ne?
Nee.
Hat es das nicht abgestoßen?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, die Stunden, die ich da bin, ich kann was bewirken. Und das hat mir so viel zurückgegeben. Weil die waren so unterbesetzt. Teilweise hatte ich 8 Kinder um mich rumsitzen und sollte die füttern. Dann habe ich die wie am Fließband gefüttert und danach wie am Fließband gewickelt mit Stoffwindeln. Ne?
Ja, waren die Kids? Also wirklich
also richtig Babys.
Zwischen 2
also,
und 4, oder?
Nee, richtig Babys. Die hatten Säuglinge, richtig. Ah. Und die haben jedes Kind aufgenommen. Also waren hoffnungslos überfüllt. Viele sehr kranke Kinder. Und die ich so hatte, das waren so mehr Toddler, also Kleinkinder. Ne?
Hast du Mutter Teresa auch gesehen?
Nein, leider nicht. Aber die Schwestern, die haben mich sehr beeindruckt. So.
Warum? Und
weil die so eine Hingabe gelebt haben. Die haben das wirklich für Gott gemacht und ihr Leben praktisch in den Dienst der Kinder gestellt. Und das habe ich total bewundert.
Und dann waren sie 3 Monate rum und du?
Genau, waren die 3 Monate rum und ich habe gedacht, aber ich muss trotzdem zurück auf die Philippinen.
Das ist doch ein riesen Kulturschock. Du kommst nach Deutschland.
Hm. Ja, das war es auch. Das war es auch. Das Ding war halt, ich war ja noch sehr jung. Ich war da 21 oder so. 20, 21, so war ich zu der Zeit. Und da wurde mir halt, also, wie hätte ich das machen sollen? Ich hatte keinen Unterstützerkreis. Ich bin in eine Baptistengemeinde gegangen. Ich war dafür, aber die hätten jetzt nicht mich als Missionarin ausgesandt. Ich war ein junges Mädchen. Und dann habe ich gebetet und wirklich empfunden, okay, ich warte, bis die Zeit reif ist. Und dann, 1991, gab es noch ein paar andere junge Leute in der Gemeinschaft, die auch gerne auf die Philippinen gehen wollten. Und dazwischen habe ich so Kurzzeiteinsätze gemacht.
Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Also du kamst zurück von den Mutter Teresa-Schwestern und dann?
Genau, und dann war ich nochmal 5 Jahre in der Gemeinschaft.
Mhm.
Bis ich 26 war, genau.
Und
mit 26 war dann, ja, wir schicken ein Team und aber wir wollten eigentlich eher mit Drogenabhängigen arbeiten und nicht mit Kindern und wollten uns nicht verzetteln. Und das war für mich nochmal so ein Ding, wo ich dachte, naja, will ich jetzt mit Drogenabhängigen arbeiten? Ich will eigentlich mit den Kindern arbeiten. Aber habe trotzdem das Gefühl gehabt, nee, ich soll Teil des Teams sein. Ich kann zumindest mal die Sprache lernen, mal gucken, was passiert. Und auch da eine lange Geschichte kurz. Also wir haben erstmal ein Drogenzentrum aufgebaut, also haben Leute aufgenommen mit Drogenproblemen, die Reha machen konnten bei uns, also einfach im gemeinsamen Leben, in der Tagesstruktur, soziale Begleitung und so. Aber man kommt in Manila, kommt man nicht an Straßenkindern vorbei. An jeder Straßenkreuzung stehen die da und klopfen.
Und dein Herz.
Ja, ja, voll. Also, und ich habe dann immer Kontakt zu Kindern gesucht. Und nach kurzer Zeit habe ich auch so ein bisschen Freiraum gekriegt und dann bin ich einmal in der Woche, habe ich gekocht, alles abgepackt zu Hause und dann bin ich da hingefahren unter so eine Kreuzung und habe da das Essen verteilt und habe Kinderlieder mit denen gesungen.
Kann man sich das so vorstellen, als wenn da eine riesen Traube um dich herum ist?
Mm, ja. Ja, ich weiß, ne, blond und zu der Zeit habe ich dann schon Tagalog gesprochen und das war natürlich auch die Attraktion und dann...
Und Essen.
Und Essen vor allen Dingen, genau. Ja.
Das hat man ja auch nicht vergessen.
Ja, also da waren immer so 100, 150 Kinder.
An einer Kreuzung.
Unter einer Brücke und da musste man wahnsinnig laut sprechen. Ne? Muss man einen Schluck trinken.
Apropos laut sprechen.
Genau.
Mensch, Petra, und dann bist du unter der Brücke, hast natürlich ein gutes Soundsystem um dich rum mit dem.
Genau, aber ich habe mein Herz an die verloren. Ne? Das war schon. Also. Ich glaube, zum Teil habe ich mich auch selber wieder gesehen und zum Teil hat es aber auch was in mir ausgelöst, wie, ja, meine Kindheit war schlimm, aber das, was die erleben, ist viel schlimmer. Und ich kann einen Unterschied machen, ich kann was bewirken.
Was macht man da, Petra, wenn man so ein zerbrochenes Herz hat?
Ich habe sehr viel Zuflucht bei Gott gesucht, tatsächlich, und habe das immer und immer und immer wieder erlebt, in allen schwierigen Situationen, in allem. Ich habe auch selber immer wieder so Gefühlslöcher gehabt. Das habe ich, also ich, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, ich hatte als Kind schon Depressionen, also so depressive Phasen. Ne? Aber immer ist Gott mir begegnet und immer hatte ich die Gewissheit im Herzen, ja, aber es geht vorbei und Gott lässt mich nicht. Der wird mich nicht fallen lassen. Und das ist meine Kraft gewesen und ist es bis heute. Und das ist auch die Hoffnung, die ich hatte und habe für die Kinder, denen ich begegnet bin. Ne?
Du warst ja dann, sagen wir mal, 20% Kinder, wenn überhaupt, und der Rest Drogen.
Genau.
Wann kam es zum Change?
Es kam relativ schnell dann zu einem Change, weil man gemerkt hat, oh, da tut sich richtig was auf und ich bin da viel effektiver als irgendwo in so einem Haus. Und dann haben wir, wir hatten manchmal so Besucher und die haben mir dann geholfen Und dann kam, also die erste, die bei uns Drogenreha gemacht hat, die war 27 Jahre lang schwerstens drogenabhängig. Die war Filipina, Stewardess. Und die hat Jesus erlebt und wollte auch so für Gott leben. Und wir sind beste Freundinnen geworden. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und das war dann noch besser, weil wir, sie ne, kannte die Kultur noch mal viel besser als ich. Mhm. Und so, ja, genau. Und in der Zeit, der Thomas, der hat ja in der Drogenarbeit mitgearbeitet.
Wer ist Thomas?
Thomas ist mein Mann.
Ich weiß aber nicht.
Genau.
Zuschauer.
Thomas ist mein Mann. Wir waren ja ein Team. Und wir sind beste Freunde geworden. Das ist natürlich auch, wenn man im Ausland lebt, dann also sind ja die Kontakte nach außen erstmal nicht so viel. Mhm. Und dann haben wir viel zusammen gemacht und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und ja, und daraus ist dann wirklich auch eine Liebesbeziehung geworden. Also das hat schon gedauert. Wir haben so bestimmt ein Jahr lang irgendwie so die Freundschaft gelebt. Dann war ich mal verliebt, dann wieder nicht. Dann war er verliebt, dann mal wieder nicht. Das war schon irgendwie so ein Hin und Her. Und dann kam noch ein entscheidender Wendepunkt. Durch diese Arbeit mit den Kindern auf der Straße habe ich eine Familie kennengelernt, deren Mutter gestorben ist an Tuberkulose. Ne? Tuberkulose ist da an jeder Ecke. Und dann haben die gesagt, komm bitte mit zu uns nach Hause. Das Zuhause war eine Bretterhütte an einem an einer befahrenen Straße. Da drin stand ein Sarg. Da war eine Glasplatte drauf und da drin lag tatsächlich die verstorbene Mutter. Und da darum waren 8 unterernährte Kinder. Und ich auf einem Lehmboden. Also es ist unfassbar. Da fiel mir nichts mehr ein. Also ich habe nur gedacht, Jesus, erbarme dich. Und habe dann gesagt, okay, ich komme morgen wieder. Bin dann nach Hause gefahren und habe dann im Team erzählt von der Situation. Habe gesagt, ich muss da noch mal hin. Dann müssen wir irgendwas tun. Und habe dann erstmal Konserven und Spielsachen besorgt und bin dann damit wieder in diese Hütte gefahren. Und dann hat der Vater von diesen Kindern, also der Witwer sozusagen, hat dann gesagt, also kannst du bitte die Jüngsten mitnehmen, die versterben mir hier. Ich kann nicht auf die aufpassen.
Ach.
Und ich hatte in der Zwischenzeit, ich hatte schon einige Kontakte zu Waisenhäusern und so und habe mir auch verschiedene Arbeiten angeguckt, einfach um zu lernen. Und habe dann gedacht, naja, ich vermittle die. Habe ich dann, ging aber nach Hause und habe irgendwie gedacht, nee. Irgendwie hatte ich ganz tief das Gefühl, Jesus möchte, dass ich die selber aufnehme. Ich weiß, das ist sehr unprofessionell. 3, die Jüngsten.
Mhm.
Das ist total unprofessionell. Ich würde das auch niemandem raten, so rein logisch. Ne? Ich arbeite ja auch heute im sozialen Bereich und das weiß ich. Aber ich hatte einfach so tief das Empfinden, dass das richtig wäre. Und dann haben wir als Gemeinschaft auch darüber gesprochen, ich war ja nicht allein, und haben dann gesagt, ja gut, dann machen wir das, wir unterstützen dich. Und dann bin ich am nächsten Tag hingefahren und habe gesagt, okay, ich nehme sie mit.
Wie alt waren die 3?
1, 2 und 4. Und dann habe ich die erstmal mit zu mir ins Zimmer genommen. Ich war natürlich überhaupt nicht vorbereitet auf Kinder. Und ja, aber es ging. Also die gingen mit mir mit und das war wirklich so, als hätte es so sein sollen. Und ich hatte totalen Frieden darüber. Das war sehr herausfordernd. Aber ich wusste einfach, es ist richtig. Und wir hatten auch schon guten Kontakt zu einer Kinderärztin, die uns dann ihre Dienste auch umsonst angeboten hat, weil sie das toll fand, was die Ausländer da auf den Philippinen machen. Und dann war ich gefühlt jeden zweiten Tag bei ihr, weil die Kinder so krank waren. Ne? Ja.
Du warst da im ein Mutterersatz?
Ja, schon. Das war erstmal nicht so gedacht. Ne? Das war eigentlich dann gedacht, okay, ich gucke erstmal, dass sie wieder gesund werden, dass sie gut genährt werden und dann arbeiten wir mit dem Vater zusammen, dass er sie zurücknehmen kann. Aber das ist nicht passiert. Also es ist eine lange Geschichte. In der Zeit sind Thomas und ich zusammengekommen und genau, er hat aber noch in der Reha gearbeitet. Ich habe mich um die Kinder gekümmert. Dann haben wir geheiratet und dann haben wir gemerkt, wir brauchen irgendwie eine andere Basis, eine legalere Basis, um den Kindern so zu dienen, ne? Und die Kinder bei uns zu haben. Und dann haben wir eine offizielle Lizenz als Pflegeeltern bekommen für die Kinder.
Für die drei? Mhm. Ihr wart im Prinzip dann frisch verheiratet und Eltern von drei.
Genau. Also Kinder. Ich hatte die Kinder schon und dann haben wir die Beziehung angefangen und dann waren wir Eltern von drei Kindern, ja. Ja. Aber das war sehr erfüllend, ne? Wir wussten, es ist das Richtige, was wir tun. So. Ja. Und dann war natürlich, das hat sich ja gezogen über 2 Jahre, ne? Da waren wir Pflegeeltern, wir mussten Geburtsurkunden besorgen, all die Papiere, haben dann auch eben natürlich mit dem philippinischen Sozialamt zusammengearbeitet und haben dann gemerkt, eigentlich können wir die Kinder nicht mehr abgeben. Wir wollen die auch nicht mehr abgeben. Die haben schon Mama und Papa gesagt, wir waren Familie. Das war, also das, die Vorstellung, dass wir hätten die Kinder abgeben müssen, ist also unvorstellbar. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir auf eine Adoption zu. Und haben dann einen Antrag gestellt und dann wurden wir abgelehnt. Weil auf den Philippinen zu der Zeit ein Gesetz bestand, dass Ausländer auf den Philippinen nicht adoptieren dürfen. Und weil wir ja schon Pflegeeltern waren, Pflegeeltern durften auf den Philippinen nicht diese Kinder adoptieren, weil dann hätte man sich ja die Kinder ausgesucht, die man haben will. Und dann, waren wir sehr verzweifelt, aber wir hatten also wirklich einen Glauben der Berge versetzt. Also da war irgendwas in uns, was uns so angetrieben hat, dass wir dann Berufung eingelegt haben, haben nochmal hingeschrieben und nochmal erbeten, das bitte zu prüfen. Und dann kam eine Gesetzesänderung auf den Philippinen, die Ausländern erlaubte, die länger als 5 Jahre im Land sind, zu adoptieren. Und bei den Pflegeeltern haben sie dann ein Auge zugedrückt. Und dann durften wir das alles angehen. Ne? Dann haben wir uns die beste Anwältin genommen, die man kriegen konnte. Und das hat nochmal 2 Jahre gedauert, aber dann hatten wir die Papiere wirklich in der Hand.
Und der Vater der Kinder?
Genau, der hatte dann kein großes Interesse mehr.
Hm. Und dann hatte er drei Kinder.
Und dann hatten wir drei Kinder und das war super. Also ich kann nur sagen, dass... Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. So, unsere Familie, unsere Kinder, bei allem Schweren, ich sage nicht, dass es eine leichte Zeit war. Wir hatten viel mit Krankheit zu tun und unsere Kinder, die haben viel Schlimmes erlebt und mussten viel durchmachen.
Auch bei euch als ihren Eltern noch Schlimmes erlebt?
Das würde ich, hoffe ich nicht.
Also
ich,
nicht wegen euch, ne, sondern einfach.
Aber dass Dinge rauskamen einfach, ne? Die, okay. Das sind ja Traumatisierungen, die vor dem 3. Lebensjahr stattfinden. Mm. Die sind ja nicht kognitiv abgespeichert. Mm. Das ist ja keine Erinnerung dran. Aber es gibt emotionale Erinnerungen. Und da also gibt es schon viel, was da auch geheilt werden musste und so, ne? Und wo Dinge, also Mangel einfach hochkam und so. Genauso wie bei mir auch. Also, ne? Aber wir durften das tatsächlich erleben, auch wie Jesus uns immer geholfen hat und auch wie wir immer die richtige Hilfe zur richtigen Zeit hatten. So.
Jetzt sitzt du ja mir gegenüber, Petra. Mhm. Wie lange wart ihr auf den Philippinen?
22 Jahre insgesamt. Ja.
Wie war denn der Übergang von den Philippinen hierher?
Ja, also zwischen, ne, wir haben dann gemerkt, auf den Philippinen, das ist nicht alles, was wir tun wollen, so mit auf der Straße nur, sondern wir haben gemerkt, es gibt viele Kinder, die ein Zuhause brauchen. Dann haben wir tatsächlich ein Haus gegründet und haben das The Father's House genannt und hatten dann auch Unterstützung aus Deutschland und auch von Filipinos. Und dann haben wir praktisch eine Großfamilie gegründet und haben Kinder von der Straße aufgenommen. Also Geschwisterkinder, meistens Geschwisterkinder. Ja, und haben dann immer, zum Teil sind wir auf die Straße gegangen, haben weiter Straßenkinder besucht und denen zu essen gegeben, haben Schulpatenschaften angefangen, die zur Schule geschickt und sowas. Und Kinder, die jetzt wirklich Waisen waren, wir hatten wirklich Vollwaisen auch oder Halbwaisen oder wo es so desolat war, dass die Eltern sich nicht kümmern konnten. Die sind bei uns aufgewachsen. Und diese, die bei uns aufgewachsen sind, wiederum, als die dann junge Erwachsene waren, die haben sich dann um die Kleineren wieder gekümmert. Und das, wir waren wirklich so eine Großfamilie, ne? Das hat sich so über, weiß nicht, 10, 15 Jahre.
Ich frage mal ein bisschen provokativ. Mhm. Die Not ist ja nicht vorbei auf den Philippinen. Nein. Und ihr seid hier. Mhm. Gab es einen Grund?
Ja, es gab einen Grund. Wir sind nach Deutschland zurückgerufen worden, praktisch von der Gemeinschaft, die uns ausgesandt hat, weil es da eine Not gab und die uns brauchten in der Mitarbeit in Deutschland. Und zur gleichen Zeit, muss ich sagen, haben unsere Kinder gerade ihre Highschool abgeschlossen. Die haben ja das American High School fertig gemacht. Und für die, die wollten unbedingt in Deutschland studieren oder Ausbildung machen, nicht auf den Philippinen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das für eine kurze Zeit. Wir begleiten unsere Kinder, dann können wir da aushelfen.
Und gehen wieder zurück.
Und dann gehen wir wieder zurück.
So war der Plan.
So war der Plan und so ist es nicht passiert. Das würde jetzt zu weit führen.
Ja.
Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir, also Thomas und ich, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Zum einen der Kulturschock. Also wir kannten Deutschland ja nur von Urlaub. Und das hatte sich ja sehr verändert. Also ich weiß noch, ich stand da und wusste an der Kasse gar nicht, was ich machen sollte, weil das alles ganz anders lief. Ne? Und so eine Hektik in Deutschland ist, Filipinos, die sind so, das ist eine Beziehungskultur. Ne? Das hat uns auch gut getan. Also da haben wir auch viel von gelernt. Und in Deutschland war das so ein Gefühl wie, boah, uns hat man in eine Gefriertruhe gesetzt.
Ach, tatsächlich.
Und den Deckel zugemacht. Und es war zappenduster und kalt.
Und ne? Auf minus 32 Grad.
Ja, so
nicht nur 18.
Ja, es war schon ziemlich heftig, ja. Aber da spielte viel mit, warum das so gewesen ist, wie es war. Aber das Gute war, also eben, Gott ist größer als alles. Es steht ja auch in der Bibel, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und dadurch haben wir dann nochmal zusammengelebt mit unseren Kindern. Also die für die war das auch Kulturschock hoch 10. Und die hatten ja schon eine eigene Wohnung und da waren schon Dinge geplant, das klappte aber alles nicht so. Und dann sind wir alle wieder zusammengezogen und das hat uns allen gut getan. Ich glaube, dass wir uns wirklich gegenseitig da auch geholfen haben und das ist bis heute so.
Wenn man so zurückguckt, Petra, da hat sich ein 17-jähriges Mädchen kurz vor einem heftigen LSD-Trip eine erste Begegnung mit Jesus und dann XY Jahre später kommt sie nach einem harten, sage ich, aber auch erfüllten Leben aus Manila oder von den Philippinen zurück. Mhm. Wie hat sich da so eine Gottesbeziehung verändert und wer ist Gott für dich heute?
Also Gott ist immer noch der gleiche wie damals. Es ist einfach für mich der, der mich erlöst hat, der für mich da ist, der mich niemals lässt. Und auch wenn es zappenduster und eiskalt ist, ist er trotzdem da.
Losgelöst von Deutschland und und eiskalt, gab es aber schon auch Momente, wo du dachtest, ich pack's nicht mehr.
Das war als, ich würde sagen, ich bin in eine tiefe depressive Episode gefallen. Ich konnte nicht mehr schlafen.
Hier jetzt wieder zurück?
In Deutschland.
In Deutschland, ja.
Genau, als dann alles so schwierig wurde. Und habe auch Gott da zu der Zeit nicht mehr verstanden. Ich habe gesagt, was ist das?
Jetzt habe ich so viele Jahre für dich gegeben.
Genau.
Auf dem Dreck.
Ja.
Im Dreck.
Genau. Und ich bin hierher gekommen, weil ich dir folgen will und nicht, weil ich jetzt das wollte. Und dann passiert sowas. Und mir geht's schlecht. Und nicht nur, weil es mir schlecht geht, ich war verwirrt. Mhm. Ich war verwirrt. Ich war durcheinander. In der Zeit wusste ich nicht, wo es oben und unten. Ja, genau. Und habe dann versucht, dies und jenes. Ja, vielleicht sind es die Wechseljahre, das kam ja auch noch, war auch zu der Zeit. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin tatsächlich, habe gesagt, so, ich schlafe keine Nacht mehr durch, ich bin am Zittern, ich weine wegen jedem bisschen, ich glaube, mir fehlen die Hormone oder irgendwas. Ne? Und dann hat sie gesagt, Frau Erkens, ich glaube, Sie sollten mal richtig über was sprechen. Ich habe das Gefühl, das sind nicht die Wechseljahre. Dann hat sie mir eine Telefonnummer gegeben von einer psychotherapeutischen Praxis und hat gesagt, rufen Sie da mal an. Und habe ich gedacht, ja, ich bin...
Gute Ärztin.
Ja, voll. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, aber bin ich jetzt psychisch krank oder so? Und dann habe ich dann aber tatsächlich da angerufen, dann war lange Warteliste und dann aber auch bin ich vorgerutscht und innerhalb von ein paar Monaten bekam ich einen Termin und da habe ich viel Hilfe bekommen. Da habe ich tatsächlich geredet wie ein Wasserfall und habe einen sehr guten Therapeuten gehabt, der mir geholfen hat, auch Dinge zu sortieren, wieder geerdet zu werden und auf mich selber zu achten. Und dann Stück für Stück haben wir uns zurück ins Leben gekämpft, würde ich sagen.
Und deshalb nochmal die Frage, wer ist Gott für dich?
Heute?
Ja.
Er ist mein Vater, den ich nie hatte. Und er ist der, der größer ist als alles Leid der Welt. Und auch wenn ich es nicht verstehe, kann ich ihm vertrauen. Weil ich erlebt habe, dass es immer einen Ausweg gab.
Hast du es bereut, auf die Philippinen zu gehen?
Nie. Nie und nimmer. Ich bin total dankbar für den ganzen Weg, den wir gegangen sind. Für alles, was wir erlebt haben. Und ja, vor allen Dingen für die Begegnung mit Jesus. Pardon.
Und für die drei Kids.
Für die drei Kids bin ich, also das, wie gesagt.
Und Thomas, war ja alles toll.
Genau. Mensch. Also das ist so ein Geschenk, das, ja. Möchte ich durch nichts missen.
Vielen Dank,
missen. Ja.
Petra, für die coole Geschichte. Echt.
Ja, danke, Jesus. Meine vier
Schlussfrägerchen noch.
Ja.
Mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
Also ich lese Bücher oft nicht zweimal, aber ich liebe Lebensgeschichten und Biografien. Und ein Buch, was ich oft gelesen habe oder zwei, dreimal gelesen habe, sagen wir mal, ist Der Mann mit der Laterne, Vater der Niemandskinder, Thomas Barnardo. Der hat im 19. Jahrhundert vielen Straßen- und Waisenkindern zu Hause eine Ausbildung gegeben, obwohl er körperlich sehr schwach war. Und das hat mich immer sehr ermutigt. Und ja,
das hier ist
Verlag. Genau. Genau, das ist es. Ja, sehr empfehlenswert.
Vielen Dank. Nächste Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? Seit wann seid ihr wieder hier in Deutschland?
Wir sind jetzt schon 10 Jahre wieder hier.
Okay, ah, lass mal 5.
Ja, 5 ist schon gut. Ich musste tatsächlich lernen, Nein zu sagen zu Aufträgen oder Anfragen, dass ich dies oder jenes tun soll. Ob das jetzt von meinem Chef ist oder kannst du mal dieses, kannst du mal jenes. Da kann ich heute besser mich abgrenzen und sagen, nee, passt nicht.
Die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du in diesen 5 Jahren dir angeeignet hast, welche sind es, die dein Leben definitiv verbessert haben?
Das ist tatsächlich, dass ich neu gelernt habe, mir selber zu vertrauen und meinen Wahrnehmungen und nicht so sehr das, was mir von außen gesagt wird. Und natürlich, ne, was sagt Gott mir? Das ist, ich gehe dann in mich und wenn ich das Gefühl habe, das ist gut von Gott her und dann ist das egal, was andere Menschen denken. Ja.
Petra, letzte Frage. Plakat.
Ja. Da würde ich in großen Buchstaben draufschreiben, Love never fails. Die Liebe versagt niemals.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hammer.
Danke dir.
Ich danke dir.
Ja.
Definitiv nicht zu viel versprochen. Da bin ich 100% sicher. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.